Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Andrea, die sich auch beruflich mit dem Thema Krebs beschäftigt. Liebe Andrea, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, Franziska, dass ich hier die Gelegenheit habe, meine Geschichte zu teilen.
Stell dich doch gerne einmal selbst vor und erzähl uns mal, was du beruflich machst.
Ja, sehr gerne. Also ja, ich bin Andrea. Ich habe schon, das ist wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich, in der Schule, als ich Biologie-Leistungskurs, Molekularbiologie und Gentechnologie gelernt hat, hat mich das so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, das willst du einfach mal beruflich machen. Du willst Therapien entwickeln und vor allem gegen Krebs. Das hat das Thema, warum teilt sich eine Zelle, warum teilt sie sich nicht, wie entsteht Krebs, das hat mich total fasziniert. Deswegen habe ich Biochemie studiert und habe auch dann wirklich in meiner Doktorarbeit auch eine Arbeitsgruppe gefunden. Das war damals somit die erste, die es in Deutschland überhaupt gab, mit einer ja ziemlich taffen Professorin, wo wir uns wirklich mit dem Thema beschäftigt haben und versucht haben herauszufinden, wie entsteht Krebs. Damit kannte man nur wirklich so ganz paar Gene und dann habe ich wirklich in diesem wissenschaftlichen Bereich ziemlich lange gearbeitet, bin dann auch irgendwann, sag mal so, vom Zellkern an die Zellwand gehüpft und habe dort eben auch dann schon erste Kandidaten und so Wirkstoffkandidaten untersucht, war dann noch in der Präklinik unterwegs, in einem Biotech-Firma und dann bin ich schließlich in die klinische Forschung gekommen. Da geht es darum, dass man eben Arzneimittel ja an den Patienten testen muss, bevor sie zugelassen werden. Und schlussendlich bin ich in einem Pharmalogistik-Unternehmen gelandet und kümmere mich heutzutage darum, dass so wirklich diese neuartigen Krebstherapien, die sind ja teilweise, sogar werden die von den Patienten selbst, die stellen das Material zur Verfügung, und die werden dann, daraus wird dann eine Therapie entwickelt, das sind diese Zell- und Gentherapien, dass die den Patienten erreichen. Oder jetzt haben wir so radioaktive Therapien, die sehr effektiv sind. Und so sage ich immer, wenn ich, was ist mein Karriereweg, sage ich immer from gene to last mile. Das ist so mein Weg, den ich gegangen bin.
Das heißt, du bist Krebsforscherin?
Ich bin Krebsforscherin, ja. Ich bin Krebsforscherin. Also ich habe 15 Jahre wirklich in der Grundlagenforschung gearbeitet und dann in einem Biotech-Unternehmen. Und jetzt bin ich halt in einem, ja, nachdem ich auch in so einem Auftragsforschungsinstitut war, in einem Logistikunternehmen tätig. Also sozusagen, das ist ja jetzt wirklich die praktische Durchführung, ne, der Forschung, aber ich habe immer mit der Thematik zu tun.
Ja, sehr, sehr spannend. Du hast das eben schon angesprochen, Andrea, dass du dich am Anfang damit beschäftigt hast, wie Krebs entsteht. Wie entsteht denn Krebs?
Ja, das ist so eine Sache, also Krebs ist wirklich eine Alterserscheinung, ich sagen, weil wir bestehen ja aus lauter Zellen und diese Zellen sind ja am Anfang, wenn man sich sondern wirklich so vom Anfang an des Lebens hat man ja erstmal eine Zelle und die teilt sich. Am Anfang sind alle Zellen gleich und irgendwann wird dann daraus halt so ein kleines Menschlein, ne, oder ein kleines Tierlein und dann wird was zum Bein, was zur Leber, was zum Hirn. Und dann teilen sich die Zellen ja nicht immer weiter, ne? Also die wissen ich bin hier eine Zelle und ich habe eine bestimmte Aufgabe und irgendwann sterbe ich dann auch, ne? Und und je mehr irgendwie passiert im Leben, da gibt's eben natürlicherweise die Strahlung oder irgendwelche Noxen und das ist auch ganz normal. Das ist ja die Welt, in der wir leben, deswegen haben wir uns ja auch entwickelt. Dann kann es passieren, dass dann mal irgendwas schief geht bei so einer Zellteilung oder in der Zelle und dann geht nochmal was schief und nochmal was schief und dann wird vielleicht sogar das Kontrollsystem, was eben normalerweise hier eine Zelle sieht, ach, die ist jetzt hier schon, die muss jetzt mal langsam sterben, das kann auch eben in Mitleidenschaft gezogen werden. Und wenn da so ganz viele Fehler passiert sind, das nennt man auch so die Multistep-Theorie der Krebsentstehung, dann hat irgendwann eine Zelle, die teilt sich dann einfach immer weiter. Die weiß dann nicht mehr, dass sie eigentlich sterben sollte. Und dann, ja, dann entsteht dann halt wie so eine Embryonalzelle, so ganz am Anfang. Die ist dann auch gar nicht mehr, hat gar keine mehr richtige Funktion mehr und wird dann halt so ein Tumor und kann dann eben auch im Körper ausschwärmen und bildet dann so Tochtergeschwülste. Und das, man kann sich vorstellen, je mehr Umwelteinflüsse, je älter man wird, umso eher geht auch mal so das eine oder andere System kaputt. Ne? Je mehr Ereignisse gibt es. Und das ist im Grunde um Krebs eine ganz natürliche Sache.
Wow. Das heißt also, Krebszellen sind körpereigene Zellen, die mutieren, weil sie keine Kontrolle mehr haben?
Ja, die haben die es gibt so ganz viele Schaltstellen in der Zelle. Die sagt hier, so, jetzt teile dich mal. Zum Beispiel, also ich darauf werden wir ja noch kommen, ich habe ja eine Brustkrebsdiagnose bekommen, da hat man zum Beispiel so eine Zelle in der Brust und die kann durch ein Hormon, durch Östrogen, das bindet in der Zelle und wandert dann in die Zelle rein und geht dann in den Zellkern und sagt dann, so, jetzt teile dich mal. Ne, dann gibt es aber auch ganz andere, die daran beteiligt sind, an dieser Entscheidung, teile dich mal. Dann gibt es aber auch andere, die sagen, nee, du teilst dich nicht. Ne, das ist dann wieder andere, also ich bin ja Biochemikerin, ich will immer alles molekular, bis auf das kleinste Molekül wissen. Das sind immer so Schlüssel-Schloss-Prinzipien, ne, und so Signalketten. Wenn es dann ganz viele Unterbrechungen gibt in der Signalkette und irgendwas nicht mehr funktioniert, zum Beispiel an der Zelle, dann kommt dann halt das Signal an und müsste da irgendwo binden und dann wird es weitergeleitet und dann ist zum Beispiel dieses Bindungsprotein, diese Bindungsstelle an der Zelle kaputt, der fehlt einfach der äußere Sensor, die ist immer an. So eine Krebsgene gibt's. Die sind dann halt permanent angeschaltet. Oder andere, die sollten eigentlich verhindern, dass die Zelle sich teilt, die sind dann einfach zerstört. Die funktionieren nicht mehr richtig. Die binden nicht mehr. Sehen ganz anders aus. Passen nicht mehr ins Schloss. Ne?
Ja, ja.
Also sowas kann da alles passieren.
Das heißt, wir sind hoffnungslos ausgeliefert als Menschen?
Nee, das ist ja so, dass wir ganz viele Reparatursysteme haben. Aber das Problem ist eben, wenn wir ganz, ganz viele Ereignisse haben, und das ist ein Zufallsereignis ganz oft, kann es dann passieren, dass es dann wirklich mal aus dem Ruder läuft.
Stress zum Beispiel? Ist das so ein Auslöser?
Nee, eigentlich gar nicht. Also es ist im Grunde genommen, man weiß so Mutationen passieren einfach ganz spontan. Ne? Weil nichts ist perfekt. Ne? Es wird mal immer so zum Beispiel die Erbsubstanz, DNA wird ja abgelesen, dann gibt es halt mal Lesefehler. Je älter man wird, umso mehr Lesefehler gibt's. Ne? Genauso wie man nicht mehr so gut sehen kann, vielleicht eine Brille braucht, sind die Reparatursysteme auch dann nicht mehr so fit. Ne? Das ist insofern eine ganz natürliche Entscheidung, aber natürliche Situation. Aber natürlich durch äußere Einflüsse, zum Beispiel wenn ich wirklich wie halt die Feuerwehrleute in Tschernobyl, die da am Reaktor gearbeitet haben, ne, sich wirklich hoher Strahlung ausgesetzt waren oder auch die Leute in der Umgebung, dann kommt es dann eben natürlich, weil dann richtig auch durch die Strahlung zerstört wird, zu mehr Krebsfällen oder wenn ich ganz viel in der Sonne bin, ne, also das weiß ja jeder, Hautkrebs, ne, UV-Strahlung, ne, da hat man dann, oder Rauchen hat ganz viele krebserzeugende Substanzen, die da dann in der Lunge sind oder auch in anderen Organen. Ne, so kann man das dann halt fördern. Aber das meiste ist wirklich, also bis auf diese, wo man sicher weiß, dass es krebserzeugend ist und wenn man es in hohen Dosen hat, ist sehr viel Zufall dabei. Wirklich Zufall.
Na, wenn man davon ausgeht, das habe ich gelesen, dass jeder zweite Mensch an Krebs erkrankt. Ich finde, das ist so eine erschreckende Zahl und irgendwie macht das ja auch Angst.
Ja, diese Angst, ja, das ist mir auch so begegnet. Und ja, deswegen finde ich, ist es so unglaublich wichtig, sich auch diesen ganzen Früherkennungsuntersuchungen, die immer besser werden und die es immer mehr gibt, weil man da einfach das schon so früh entdecken kann, dass es dann überhaupt nicht mehr gefährlich ist. Und wir haben ja wirklich in der Krebstherapie, das sind ja so wahnsinnig Fortschritte, die wir da haben. Ja, wir können ja wirklich früh erkannte Krebserkrankungen, kann man ja wirklich sehr viele super heilen. Und die sind wirklich geheilt dann. Also das ist nicht mehr dieses Todesurteil. Das ist irgendwie noch gar nicht so in der Öffentlichkeit und so gegenwärtig. Es gibt Krankheiten, die sind viel gefährlicher und viel tödlicher. Ja, also so eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung, also da steht man viel eher am, zu sagen, mit einem Bein, ja, schon in Risiko eben bald zu sterben.
Ich finde das super interessant, weil im Grunde ist ja das, was du jetzt sagst, dass wir mehr Angst vor dieser Erkrankung haben, als sie tatsächlich vielleicht, also als tatsächlich vielleicht nötig wäre. Also, ne,
Genau,
wenn wir alle zu
genau.
Vorsorgeuntersuchungen gehen würden, das hast du ja eben schon gesagt, dann
Genau.
kann man das früh genug erkennen. Aber was ist denn zum Beispiel mit den Selbstheilungskräften des Körpers? Hat der Körper denn auch eine
Ja.
Chance? Also mal angenommen, ich gehe zur Vorsorgeuntersuchung und es wird ein Frühstadium erkannt. Kann der Körper das auch noch alleine wieder regulieren?
Nee, wenn es denn schon mal da ist und sichtbar ist, dann zeigt es genau, dass diese Selbstregulation des Körpers, das sind ja genau diese Mechanismen, diese Reparaturmechanismen, die ständig ablaufen, dass die es auch nicht mehr geschafft haben.
Okay, also dann ist man quasi schon einen Schritt drüber und dann braucht der Körper Hilfe.
Dann braucht er Hilfe. Dann braucht er einfach Hilfe. Dann muss man das, was die Zellen, die jetzt da so auf völlig falsch abgebogen sind, ne, und sich jetzt da so munter vermehren, die muss man in den Griff kriegen. Die muss man entfernen, ja, sterben lassen, ne, und zwar, und das ist das, was mich so an der Krebsforschung fasziniert, dass man eben immer mehr Methoden findet, die nicht so Schrotschuss sind, ne. Ich würde einfach alle Zellen, die sich teilen, und das ist ja das, was man in der Chemotherapie hat, dass den Menschen die Haare ausfallen, dass sie schlimme gastrointestinale Beschwerden haben. Es ist ja eine Vergiftung. Man vergiftet einfach den Menschen, so wie er es gerade noch aushält, ne? Aber und dann erwischt man eben auch die Krebszellen. Und es gibt eben jetzt ganz viele Krebstherapien, die sind halt zielgerichtet. Da guckt man einfach, was ist denn doch an dieser Zelle anders als an anderen? Und versucht dann wirklich nur diese oder will dann nur diese Zelle zerstören und nicht die Umgebung.
Ja, ich glaube, die meisten Menschen haben vielleicht tendenziell eher Angst vor der Therapie als vor der Diagnose.
Das weiß ich gar nicht, weil wenn ich so, also auch in so meiner Umgebung und so, habe ich immer dieses Erschrecken in den Gesichtern gesehen, wenn ich gesagt habe, ich habe eine Krebsdiagnose. Also das ist mir schon
Lass
aufgefallen.
uns mal gern.
Aber die Therapie natürlich auch.
Lass uns mal gern bei dir
Ja.
bleiben, Andrea. Erzähl
Ja.
doch mal, in welchem Alter du deine Diagnose erhalten hast und wie du das gemerkt hast.
Ja, also ich bin ganz normal zur Mammographie gegangen, regelmäßig. Dann war eine Mammographie, also letztes Jahr, im Februar, die hatte ich auch ehrlich gesagt bestimmt 5, 6 Mal verschoben. Ich sollte eigentlich schon Monate vorher da gewesen sein, aber ich hatte mal keine Zeit, ich hatte ja, Dienstreisen, weiß ich, und dann habe ich sie x-mal verschoben, Urlaub und so. Und dann haben sie mich angerufen danach und haben gesagt, hier, ja, ich soll noch mal kommen. Da gibt es eine kleine Auffälligkeit. Und da muss ich sagen, in dem Moment, ich meine, es ist ein bisschen albern, aber da ich mich so lange mit der Krankheit schon beschäftige, habe ich mir auch mal gedacht, na, irgendwann hast du es vielleicht auch mal selber. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, ne? Das war mir schon klar. Eine kleine Auffälligkeit. Und dann habe ich mich erst mal hingesetzt und geguckt, wie ist denn so die Statistik? Und da ich ja regelmäßig zur Mammographie gegangen bin, wusste ich ja, sagt einem die Statistik, auch wenn man da regelmäßig hingeht, dann gibt es ja die Bilder da schon, die gucken sich ja die Radiologen da auch im Vergleich an. Und bei den Frauen, die eben regelmäßig da hingehen, wenn da schon irgendeine Auffälligkeit gesehen wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es wirklich was ist. Also war ich schon von vornherein so drauf eingestellt, als ich dann nochmal zu dem Screening-Zentrum gegangen bin, dass da wohl was sein wird. Und dann haben sie so eine 3D- Mammographie gemacht, wo man ja dann besser sieht. Und als ich dann schon in den Raum von dem Radiologen gegangen bin, der hatte so meine Brust auf dem Bild, war auch nur die linke, ist ja immer nur eine Betroffene in der Regel. Und da habe ich schon so was Weißes gesehen und dachte, oh, das gehört da nicht hin. Und der hat dann zwar noch irgendwie so, ja, hat dann im Ultraschall angeguckt und mir so allerhand erklärt. Ich glaubte, der wollte mir irgendwie so, ja, wahrscheinlich dachte auch, ich hätte ein bisschen, dass ich da wirklich so mit Angst hingehe, hat dann da was dieses oder jenes sein könnte, aber druckste dann auch so ein bisschen rum und man hat dann mich auch gefragt, naja, ob ich gleich eine Biopsie machen soll, manche, naja, klar, ne? Und dann noch so einen Clip setzen, haben wir alles gemacht und mir war dann schon klar, dass das was sein muss. Und ich habe mich dann, also ich bin ja immer so, habe mich immer so phasenweise dann wirklich nochmal tiefer in die Thematik immer eingelesen und damit beschäftigt. Und war dann schon, als ich zu dem Termin gegangen bin, wo das Ergebnis der Biopsie mir gesagt wird, dann schon so über die drei Brustkrebstypen informiert. Ne? Es gibt ja da drei Typen. Entweder ist es hormonsensitiv, das ist super, weil man das nämlich super behandeln kann. Oder es ist ein Krebsart, da ist ein bestimmtes Signalmolekül, das HER2 eben mit mutiert und das behandelt man mit einem monoklonalen Antikörper, also Herceptin heißt der, der bindet da direkt dran und Chemotherapie, also nie so gut. Und dann gibt's die Triple-Negativen, da ist irgendwie gar nichts also nicht spezifisch, ist weder Hormon noch dieses Herzeptin-Rezeptor und dann bin ich schon dahingerichtet, also das ist kleines, weiß ich, das hat man ja gesehen, dass es unter 1 Zentimeter ist. Lymphknoten war auch nichts und dachte ich mir, oh Mann, hoffentlich ist es hormonsensitiv und dann war das für mich so, das war wahrscheinlich ein bisschen, der meinte auch zu mir, also so eine Patientin wie mich hat er noch nie gehabt, der hat dann so, also ja, es ist Krebs, so, ja, habe ich jetzt, es war für mich jetzt keine große Überraschung, hat er meinte auch zu mir, ist wahrscheinlich für sie keine große Überraschung und ja, und das ist 100% hormonsensitiv und ich so, wow, super, ich so, bingo, ne? Ja, und es ist auch noch eine ganz geringe Wachstumsrate, also 6%, das heißt, 6% der Zellen, die sich der Pathologe da angeguckt hat, waren nur dabei, sich zu teilen. Also das ist nichts, so eine Zelle hätte ich in den Müll geworfen, als ich noch in der Zellkultur gearbeitet habe.
Andrea, was ich jetzt gerade total spannend fand, und du bist die Erste, die mir das so gesagt hat, ist, was diese Prozente Wachstumsrate bedeuten. Das heißt, man geht davon aus, diese Zellprobe habe ich und davon teilen sich so und so viele Zellen. Das heißt, eine Wachstumsrate von 20% heißt, 20% der Zellen teilen sich.
Ja. Sind gerade, also die gucken das einfach an. Der Pathologe hat einen Schnitt, der hat ja die Biopsie und der schaut sich das an. Das wird angefärbt und dann kann man das sehen. Das ist eine Zelle, die liegt da gerade dumm rum, macht gar nichts. Und das sind gerade Zellen, die befinden sich gerade in der Teilung.
Und daran kann man also sehen, wie schnell das wächst. Also
dann zählt man die einfach.
Ja.
Dann zählt man die einfach.
Spannend. Okay, Erzähl gern weiter.
Ja, und dann war eigentlich alles irgendwie klar, was, wie es weitergeht. Also dann hat er mir noch irgendwie so ein paar Informationen gegeben, muss ich mir ein Brustzentrum aussuchen. Und dann bin ich dahin gegangen. Eben dann habe ich mir einen Termin besorgt bei diesem Brustzentrum, hier bei mir in der Nähe. Ist keine Uniklinik, da wollte ich auch nicht hin. Also ich habe genug mit Ärzten in Unikliniken zu tun gehabt, da habe ich auch gearbeitet. Und mein Mann ist auch Arzt, also da war mir lieber ein gutes qualifiziertes Brustzentrum in einem guten Krankenhaus, ja, aber nicht dieser Uni-Betrieb. Und da war ich dann, da hatte ich auch eine sehr nette Ärztin, die mich dann, die hat auch gleich gemerkt, dass ich mich damit auskenne, war ein ganz witziger Spruch, meinte, ach, na, mit Ihnen kann ich ja richtig reden. Ne? Sie sind ja meine Lieblingspatientin heute, die hat sich gefreut, dass sie mal ein bisschen was auch mitteilen konnte und die haben zufälligerweise, hat sie die Operation mit mir geplant, waren die auch Studienzentrum für eine Studie, wo es darum ging, ob es wirklich nötig ist, bei jeder Krebspatientin bei der Operation auch die Lymphknoten mit rauszunehmen. Und die hat mir dann auch die Studien genannt. Die waren da auch wirklich, die haben richtig viele Patienten auch rekrutiert da, die waren da ganz aktiv. Und ja, trotzdem haben wir, obwohl alles unauffällig war, gesagt, na ja, dann kommt halt der Tumor raus und dann, na ja, machen wir vielleicht doch noch den Lymphknoten. Da wird dann so eine radioaktive Substanz gespritzt rund um die Brustwarze und die findet dann die wandert dann zu dem Lymphknoten, der eben da entsprechend dieses Gebiet versorgt. Dann kann der Operateur das sehen. Und ja, dann machen wir das so. Und dann habe ich mir aber zu Hause die Studien angeguckt und habe gesagt, also ich gehöre exakt in die Patientengruppe, die überhaupt nichts davon hat, wenn man den Lymphknoten rausnimmt. Weil die haben nämlich dann wirklich sich angeguckt, verschiedene Patientengruppen und mit Lymphknoten raus, ohne Lymphknoten raus und wie ist das Überleben, wie ist die Rezidivrate, also wie oft kommt der Krebs wieder, ne? Und da passte ich da exakt rein. Und da bin ich da hingegangen an dem Tag, als die OP war und habe gesagt, nö, machen wir nicht, Lymphknoten bleibt drin. Weil das hat natürlich auch weniger Auswirkungen noch, ne? So mit Lymph, es gibt ja so Lymphödeme und sowas alles. Ne? Warum soll ich was mehr machen als notwendig? Ja.
Ja.
Das ist ja das Schöne, dass es so viele deeskalierende Therapien jetzt gibt, wo man dann eben sieht, wenn man weniger macht, hat man mehr davon. Also ist es besser für die Patienten.
Ja, nur ich glaube, das wissen die Patientinnen ja selbst nicht. Ne? Du bist jetzt in der glücklichen Lage, dass du dich da informiert hast.
Ja, eben. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man das auch mal mit, ja, dass ich die Gelegenheit das habe, das auch hier mal zu teilen, dass man wirklich eben auch, wenn man sich informiert und auch wirklich die Ärzte vielleicht auch, wenn man nicht so viel Ahnung hat, da so ein bisschen challenged und sagt, hier, ist das denn wirklich die beste und schonendste und am Ende auch die Therapie mit dem allerbesten Outcome, ja? Viel ist nicht oft nicht besser, also sondern eher schlechter, ne? Und verändert dann die Lebensqualität oder kann eben noch zusätzliche negative Auswirkungen haben. Und ja, also wirklich keine Angst zu haben und zu wissen, dass es wirklich gute Therapien gibt. Also gerade in diesem hier, also ich rede jetzt für früh erkannten Brustkrebs, hormonsensitiv. Ja, also man muss wirklich sich die individuelle Diagnose angucken. Aber in dem Fall, und das ist der häufigste, es ist einfach der häufigste Brustkrebs. Und also deswegen sind viele Frauen betroffen. Dann kann man halt wirklich, ja, durch weniger Therapie einfach auch ein besseres Outcome haben. Weil die neben mir lag auch dann, als es den Tag der Operation gab, die meinte auch, allein diese Spritzen da von diesem Technetium, diesem radioaktiven Substanz, um den Lymphknoten zu finden, die meinte, das tat so weh, sie hätte der Ärztin am liebsten die Spritze aus der Hand geschlagen. Ja, natürlich, mein Glück habe ich, ist mir das erspart geblieben.
Ja, ja. Aber weißt du, mir erzählen viele Frauen, dass sie, wenn sie diese Diagnose bekommen, dass die Ärzte irgendwie die Dringlichkeit so unterstreichen und den Frauen und die Frauen das Gefühl haben, es ist keine Zeit mehr, um zu warten, um sich zu informieren, um zu recherchieren, um vielleicht Zweit- oder Drittmeinungen einzuholen. Was würdest du denn da sagen? Was kann man denn da machen als Patientin?
Ja, das denke ich mal, ist wirklich wichtig, dass man in solchen Zentren ist. Also ich war ja sowieso die Mammographie im Screening-Zentrum, die ja wirklich darauf spezialisiert sind und nur Screening machen. Und dann war ja da auch der Radiologe und in einem wirklich qualifizierten Brustzentrum, weil ich habe das überhaupt nicht so erlebt. Selbst der Radiologe hat mich gefragt, soll er gleich die Biopsie machen oder soll ich eine Woche später, will ich dann erstmal mich informieren und darüber klar werden und dann macht das erst. Mhm. Ja, also die haben mir alle unglaublich Zeit gegeben und vielleicht hängt das auch wirklich damit zusammen, dass es sehr spezialisierte, gute Zentren sind, die dann auch entsprechend die Patienten gut aufklären. Und die Aufklärung von der Ärztin im Brustzentrum war auch sehr gut und auch sehr mit Bedacht. Und ich hatte ja noch was zu tun. Also ich konnte gar nicht, also ich wusste ja auch, geringe Wachstumsrate und so, das ist ja nicht dringlich. Ich habe die auch nochmal gefragt, das ist doch jetzt nicht dringlich. Ich meinte, nein, das ist überhaupt nicht dringlich. Nun wächst das so langsam, da kommt das auf ein paar Wochen, ja, wahrscheinlich selbst Monate mehr oder weniger gar nicht an. Mhm. Weil ich hatte nämlich noch zwei Dienstreisen, also ich habe auf dem Kongress noch einen Vortrag gehalten und habe danach noch von so einer Fachgesellschaft eine Tagung, also waren zwei Reisen nach England, die wollte ich noch gerne machen. Da meinte ich, ich will also erst danach operiert werden. Und dann wusste ich auch, mir wurde ja gesagt, es kommt noch Bestrahlung. Ne? Mhm. Was mich dann ein bisschen geschockt hat, da war ich noch nicht richtig gut informiert, war 5 Jahre Antihormontherapie. Mhm. Das hat mich dann ein bisschen, da war ich nicht drauf vorbereitet. Ne? Da war ich ein bisschen geschockt. Hab's dann später aber auch verstanden. Und dann wollte ich auch noch zwischen OP und Bestrahlung, also ich wollte die Bestrahlung auch nicht so früh machen nach der OP, weil ich dann nämlich auch noch zu einer Standorteröffnung eingeladen war bei mir in der Firma und noch einen Vortrag halten wollte. Und da wollte ich unbedingt hin, weil das immer so ganz schöne Termine sind. Und dann hat die mir auch eben Strahlentherapien empfohlen und ich habe mich bei der ersten gekümmert und dann hat die mich da gleich so abgebügelt von wegen, nein, die müssen dann und dann dahin und so. Und ich, was soll das jetzt? Dann haben die mir eine andere genannt in dem Brustzentrum Und die war wirklich richtig toll und die hat auch das, meinte, das ist überhaupt kein Problem. Und dann kommen sie erst dann dahin und dann geht das schon alles. Also dann konnte ich auch genau den Zeitplan haben, den ich haben wollte. Also da war, die haben alle, also wirklich vernünftig die Dringlichkeit oder den Zeitrahmen eingeschätzt. Also da habe ich wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Manche Frauen trauen sich gar nicht, dann zu sagen, oh, ich gehe woanders hin. Dabei finde ich auch, dass es sehr wichtig ist, ne? Wenn du
Ja,
irgendwie das
ja.
Gefühl hast, du bist da nicht richtig aufgehoben.
Ja, also allein schon sowas, dass man nicht genug Zeit gibt.
Ja.
Gerade bei so einer Diagnose hier so, wenn man weiß, es ist jetzt früh erkannter Krebs, ja, in so einer Routineuntersuchung, auch nicht irgendwie riesengroß, sondern also finde, da ist es dann schon wichtig, dass die Leute dann eben Zeit geben und das auch ganz klar kommunizieren.
Ja.
Wenn das nicht so ist, dann wäre ich da auch, sollte man bisschen Verdacht schöpfen und sagen, kennen die sich vielleicht nicht so gut damit aus?
Ja. Du wurdest dann, ja, denke ich mal, brusterhaltend operiert, oder?
Genau, ja, das war ja nur so unter einem Zentimeter.
Ja.
Und ja, nun, ich habe keine besonders großen Brüste. Also für mich ist es dann schon viel gewesen, ja, das, was sie da rausgenommen haben. Was ich ein bisschen blöde fand, also ich muss sagen, es war eigentlich mit das Döfste, was ich, also, oder ein bisschen schockierendste, was ich in der ganzen da erlebt habe, war, ich habe ja so einen Clip da reinbekommen. Ich wusste aber gar nicht, wurde so gesagt, naja, damit der Operateur den Tumor findet bei der Operation. Was ich nicht wusste, ist, dass einem da unter Mammographie da so ein Draht reingedengelt wird in die Brust. Also das fand ich wirklich ein bisschen schockierend und also das tat auch mächtig weh. Also, und dann so ohne Betäubung, ne? Ach, das ist nur ein kleiner Pieks und so, aber innen drin fand ich, tat das sehr weh. Und dann saß ich da wirklich, weil sich die OP noch verschoben hatte, da von 10:30 bis 14:30 Uhr mit diesem Draht, der ungefähr 20 Zentimeter weit da rausguckt
Oh, oh Gott.
und sich auch nicht bewegen darf,
Ja,
ja,
ja.
saß ich dann da noch halben Tag im Bett. Und ich habe mit einer ehemaligen Kollegin gerade vor kurzem gesprochen, die fand das auch ganz furchtbar. Also und später habe ich rausgekriegt, es gibt auch andere Verfahren.
Ja.
Es gibt auch bildgebende Verfahren. Man muss das nicht mit diesem Draht machen.
Boah, das klingt total gruselig.
Das war auch, also das fand ich auch gruselig.
Ja, aber das wurde ja dann alles mit entfernt, ne? Und als du dann aus der
Ja, natürlich, dann kam, also die hangeln sich dann sozusagen an dem Draht dann lang und
wuscheln sich da so
ja, dann,
durch, ja?
ja, genau, das sind auch irgendwie so, damit sie anhand der Mammographie und so genau das richtige Gebiet finden. Ja, dann wurde es halt rausgenommen, dann kriegt, ja, war auch wirklich eine, war ja nur die Nacht vor, ja, eine Nacht danach dann noch im Krankenhaus und dann, ja, dann bin ich ja, hab mich meine Tochter abgeholt, dann sind wir schon nach Hause.
Und ging es dir danach gut? Also du hast ja gesagt, du hast dann noch eine Zeit später
Ja.
die Bestrahlung bekommen. Wie war denn
Ja, also
das?
mir geht es, also ich fand, vielleicht bin ich besonders schmerzempfindlich an den Brüsten, ich weiß es nicht. Also ich fand es schon, dass es sehr weh getan hat. Also da kriegt man so ein Kompressions-BH und so und das habe ich ja dann auch brav getragen. Ich fand schon, es tat weh. Also ich habe dann auch noch, obwohl ich dann, ich war dann krankgeschrieben und habe dann in der Zeit aber doch noch ein paar berufliche Termine gemacht. Ich hatte noch ein Kundenmeeting und dann wollte ich das vorbereiten, da wo diese Reise nach Stuttgart, wo ich dann noch war, die war dann nach 6 Wochen, knapp 6 Wochen, war ich dann eine Woche in Stuttgart, in der Gegend dort. Und da fand ich das dann schon, da habe ich auch so ein bisschen Fehlhaltung entwickelt, weil man ja irgendwie im Schmerz ein bisschen ausweicht. Habe versucht, schon mit so Gymnastik und so. Haben sie mir gesagt, Physiotherapie, dann habe ich keinen Physiotherapeuten gefunden und bin dann mit ein bisschen schlechtem Gewissen, wir hatten eh eine Reise geplant in 2 so sehr schöne Wellnesshotels in Bayern und in Österreich. Bin ich in meiner Krankschreibung dahin gefahren, aber ich muss sagen, da habe ich dann wirklich wie so eine Reha gemacht. Also da gab es dann auch Physiotherapeuten und Wassergymnastik und sowas alles und das hat mir mega gut getan. Das hat dann das schlechte Gewissen ein bisschen abgemildert, aber weil eigentlich fährst du hier, eigentlich ist dein Urlaub und du bist in der Krankschreibung da, aber ich habe wirklich total viel für meine Gesundheit getan und es hat mir auch sehr gut getan.
Das heißt, du bist jetzt wieder fit, hast die Akuttherapie hinter
Ja,
dir?
ich habe ja dann die Strahlentherapie, die fand ich völlig easy. Da habe ich aber auch wieder, das ist auch wieder so ein Informationsding. Ich habe wirklich eine ganz tolle, taffe Ärztin gehabt, mit der ich mich super verstanden habe. Und die meint dann auch gleich, ja, wir machen halt 3 Wochen Bestrahlung. Weil man hat eben auch festgestellt, dass aus irgendeinem Grund, früher hat man 6 Wochen gemacht, wenn man das nur in 3 Wochen macht und bei jeder Bestrahlung eine höhere Dosis macht, ist es besser verträglich. Sind auch so Untersuchungsergebnisse.
Ja.
Und ich habe fast nichts davon gemerkt. Das hat so ein bisschen, ich habe mich mit dem Atmen schwer getan. Man muss ja auf so eine bestimmte Weise, weil noch links bei mir, so atmen, dass das Herz nicht da in Mitleidenschaft gezogen wird. Da habe ich mich echt dumm angestellt. Also ich stelle mich bei sowas dumm an. Ich bin ein, glaube ich, in vielen Sachen sehr kluger Mensch und kann auch vieles sehr gut. Es gibt auch Dinge, gerade so körperliche Dinge, die kann ich ganz schlecht. Bei mir ist es echt am Atmen gescheitert. Ich war zu doof dazu, so zu atmen, dass ich irgendwie bei mein Herz weggedrückt habe. Da habe ich echt Schwierigkeiten gehabt. Da dachte ich mir auch so, oh Andrea, du machst dir so alles Mögliche, aber bist du doof zum Atmen, ja. Das ist wieder typisch. Und naja, ich habe es am Ende hingekriegt und es hat so bisschen mal gejuckt oder so und so ein bisschen gebrannt. Da habe ich mir so eine Salbe geholt. Irgendwie, da gibt es so eine, die extra für so Radiotherapie genommen gibt es und das hat dann alles super hingehauen. Aber ich habe später in der AHB, ich war ja dann noch in der AHB, in der Anschlussheilbehandlung, habe ich echt Frauen getroffen, die hatten diese 6 Wochen und die hatten echt erheblich mehr
Ja,
Probleme.
ja.
Das kann individuell sein, ja, aber war schon auffällig.
6 Wochen ist auch das, was ich häufig höre. Also tatsächlich, drei
Ja,
Wochen,
ne?
das höre ich jetzt gerade zum ersten Mal bei dir.
Ja. Also es ist eigentlich jetzt so der Standard 3 Wochen, aber es kommt natürlich immer auf die individuelle Diagnose an. Klar, kann auch sein, dass ich bei einem anderen größere Tumor oder ist immer individuell, aber jetzt speziell in dem Fall früherkannter Brustkrebs, klein. Das war auch noch so ein Punkt, es wurde operiert und dann war R0, das heißt, da sind keine Krebszellen mehr drumherum gewesen. Da wird ja auch so eine Biopsie gemacht. Das war auch nochmal so ein Highlight. Ah, super, alles raus, ne? Bestens. Und dann in dem Fall ist wohl ja die 3 Wochen angesagt. Und mir hat es gut geklappt. Ja,
Schön.
und da habe ich noch ganz normal gearbeitet. Ich habe ja mich auch ein bisschen, ja, auch wieder. Ich habe überhaupt keine Erfahrung damit gehabt, wie es Krankschreibung und es ist ein bisschen peinlich, ja. Mir war nicht bewusst, dass man dann irgendwann ins Krankengeld fällt. Also ich war ja nur in 9 Wochen, also einmal 6 Wochen, einmal 3 Wochen eben krankgeschrieben. Aber ich wusste nicht, wenn man, auch wenn man danach wieder arbeitet, wenn es dieselbe Diagnose ist, dass man dann ins Krankengeld fällt. Das wusste ich einfach nicht. Peinlich, ja, aber so viel Personalmanagement gemacht. Ich habe immer nur gesehen, die Leute sind 6 Wochen weg, sind dann kurz da und sind sie wieder krankgeschrieben, aber ich wusste nicht, dass die immer andere Diagnosen hatten.
Naja, du bist wahrscheinlich ein Mensch, der selten krank ist, ne? Du hast ja einfach keinen
Ja,
Erfahrungswert und
nee.
das ist ja eigentlich total gut.
Ja, überhaupt keine Erfahrungswerte. Fand es auch ganz toll, dass ich in dem Brustzentrum da so ein Sozialarbeiter war, der dann einfach mich dann auch geschnappt hat und meinte, so, jetzt beantragen wir mal einen Schwerbeschädigtenausweis. Und ich, wie bitte? Ja, wir haben mit der Krebsdiagnose 50% Schwerbeschädigung. Das ist ein Ding, ja. Und dass sie so eine AHB machen können, ja. Und dann habe ich die auch beantragt. Also das haben die Leute nach Strahlentherapie dann gemacht, weil das kommt ja nach der Therapie. Und dann meinte ich auch so, oh, ich liebe die Ostsee. Ich liebe einfach die Ostsee. Und ich bin auch öfter da Fischland Dars und da habe ich schon immer gesehen, da ist eine Reha-Klinik und dachte, wenn ich irgendwas mal haben solltest, dann würde ich da gern hin. Und da haben die mich nur ausgelacht und meinen, ja, die Ostsee, da wollen alle hin, das kriegen sie nie. Und was hatte ich am Ende? 3 Wochen im August.
Oh, schön.
In Ahrenshoop.
Ja,
Also,
oh, schön.
fantastisch.
Ja, das glaube ich. Andrea, wenn man einmal so eine Krebsdiagnose hatte, ist man dann tendenziell anfälliger für eine neue Krebsdiagnose, weil der Körper schon einmal diese Zellen mutieren lassen hat oder diese Zellen mutiert sind?
Nee, würde ich nicht sagen. Also nach allem so, was ich über Krebs weiß, ist es halt so, dass man, wenn man einmal diese Krebszellen hatte, man natürlich alles tun muss, um zu verhindern, dass doch irgendwelche Zellen, die da dann da wegvagabundiert sind von diesem Tumor und irgendwo sich rumtreiben, dass die nicht weiter wachsen können. Deswegen macht man die Antihormontherapie, bei einem und wirklich muss die auch wirklich durchziehen 5 Jahre oder macht teilweise Chemotherapien und diese Bestrahlung. Das dient alles nur dazu, zu verhindern, dass es ein Rezidiv gibt. Also dass sozusagen diese Zellen da doch noch irgendwo schlummern und sich dann wieder teilen. Hm. Aber da es ja so ein Zufallsereignis ist, ist denn die Wahrscheinlichkeit nicht höher. Natürlich, wenn ich jemanden habe, der ganz viel schon eine ganz große Belastung hatte, weil er zum Beispiel, weiß ich, in der stark geraucht hat oder beruflich irgendwelchen, weiß ich, im Wismut im Uranbergwerk gearbeitet hat oder sowas. Also sozusagen der ganze Körper schon einer überdurchschnittlich hohen Belastung von krebserzeugenden Substanzen und krebserzeugender Strahlung ausgesetzt war, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass der nicht nur einen Krebs kriegt, sondern vielleicht noch irgendwo anders eben auch noch irgendwo was schiefgegangen ist und Zellen lauern, die dann entartet sind. Aber sonst, wenn das wirklich eher so ein Zufallsereignis ist, wo man gar nicht so eine richtig erwiesene, konkrete Ursache hat, dann nicht.
Und welche Rolle spielt insgesamt das Immunsystem? Also ich meine, wir wissen ja, dass Stress das Immunsystem schwächt.
Ja, das stimmt schon, weil es gibt ja im Immunsystem, das ist auch Teil dieser Krebsabwehr, das Immunsystem erkennt Zellen, die sich auffällig verhalten und zerstören. Das ist ein Teil der Reparaturmechanismen, die sind einmal in der Zelle, teilweise aber auch eben durch das Immunsystem, was eben Zellen erkennt, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Ne? Und die dann zerstört. Das ist ja auch das Prinzip von ganz vielen Krebstherapien jetzt, dass man zum Beispiel an diesen Zelltherapien, an denen ich ja, wo ich mithelfe, dass die eben beim Patienten ankommen, da nimmt man wirklich von den Patienten Zellen und baut denen so ein Rezeptor ein, damit das Immunsystem sozusagen auf die Krebszellen gehetzt wird. Mhm. Die kriegen dann das wieder, die Zellen, das macht man vor allem bei Blutkrebs, und dann erkennt das Immunsystem die Krebszellen, die sich vorher so getarnt haben, und dann werden sie zerstört vom Immunsystem.
Aber dann ist es ja besonders wichtig, dass man darauf achtet, dass man zeitlebens ein starkes Immunsystem hat.
Auf jeden Fall, weil das ist auch ein Teil der Krebsabwehr. Ja, und überhaupt wichtig, ein gutes Immunsystem zu haben. Ne?
Ja,
auch wegen Infektionen. Es gibt ja auch Infektionen, die Krebs verursachen, HPV zum Beispiel. Ne?
Das ist ja Oh, ich finde, das ist total faszinierend, ja, dieses Thema und dieses Wunderwerk Körper, ja.
Ja, total, ja. Aber ich finde es dann eben besonders genial immer, wenn man eben neue Therapien findet. Und das im Moment arbeite ich fast zu 100% an so radioaktiven Therapien. Das ist auch eine super spannende Sache. Ich habe ja eben gesagt, dass es eben auf Krebszellen teilweise so Oberflächenstruktur, also Proteine, Rezeptoren nennen, die sich gibt, die dann doch anders sind als andere Zellen und wo man dann eben das Immunsystem darauf hetzt. Und jetzt ist eine wirklich so geniale Idee, das sind ja teilweise so Antikörper, die binden ja da oder irgendwelche anderen biologischen Arzneimittel sind das. Herceptin hatte ich ja erwähnt beim Brustkrebs. Und dann ist einfach die ganz simple Idee, dass man nicht das so indirekt macht, dass man eben irgendwie ein Signalsystem und Immunsystem darauf hetzt, sondern dass einfach in dieses Medikament, was ja sowieso schon an die Krebszelle bindet, dass man da eine radioaktive Substanz ranbindet. Und zwar eine, die nur 0,04 Millimeter weit strahlt. Also das sind sogenannte Alpha-Strahler. Und auch gar nicht lange. Also die haben eine ziemlich kurze Halbwertszeit. Und die werden dann wirklich dem Patienten gegeben, da gibt es eine Infusion, dann geht diese Infusion in den Körper, dann finden die, dieses Krebsmedikament findet dann die Krebszellen und dann hängt da dieses radioaktive Teilchen dran und zerstrahlt diese Zelle direkt.
Ja, das ist ja...
Aber nur die Zelle, nur die Tumore. Und die anderen in der Umgebung ja nicht, weil das, die strahlt ja nur 0,04 Millimeter.
Aber das befindet sich noch in der Forschung, das ist noch nicht auf dem Markt.
Doch, also für Prostatakrebs gibt es diese Therapien schon. Die sind auf dem Markt. Das wird jetzt ein ganz großes Ding und es sind Unmengen von Studien jetzt am Laufen. Für alle möglichen, also für die so, sogenannte solide Tumore, richtige Tumore. Brustkrebs, Lungenkrebs, Prostatakrebs, also alles, Pankreas, also wo es wirklich einen Tumor gibt. Dafür werden die jetzt entwickelt. Ja, und das ist jetzt gerade meine Hauptbeschäftigung.
Ja.
Das, dafür zu sorgen, dass diese Medikamente beim Patienten ankommen.
Ach, okay. Und wenn man jetzt aber die Diagnose Krebs bekommt, ja, dann ist ja bei vielen Menschen die Angst groß, ist ja klar.
Ja.
Weil man ja auch irgendwie plötzlich so mit der Endlichkeit des eigenen Lebens konfrontiert wird. Also so wie du das sagst, ist es ja gar nicht nötig, diese Angst so groß zu haben. Das heißt, was würdest du denn den Frauen oder den Patienten empfehlen, die jetzt gerade frisch eine Diagnose bekommen haben? Bleiben wir ruhig gern beim Thema Brustkrebs.
Ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich gut zu informieren, auch bei den, also ich finde auch, neben mir liegt hier gerade auch von der Deutschen Krebshilfe so ein Buch über Brustkrebs, diese blauen Ratgeber, wirklich versuchen viel solche Quellen zu finden, wo wirklich renommierte Gesellschaften und so daran arbeiten. Also ich weiß nicht, ob es immer so zielführend ist, im Internet so rumzustochern, weil man bekommt da auch oft Dinge angeboten, die irgendwo ja einen vielleicht auch gar nicht in diese Richtung bringen. Also ich finde schon, Information ist sehr wichtig. Ich finde auch zum Beispiel so ein Podcast, wie du machst, es gibt wirklich richtig gute. Ich habe mich ja dann auch viel damit beschäftigt und habe so rumgehört. Deswegen ist mir das erst so aufgefallen, wie Angst behaftet es bei vielen Frauen ist. Also es gibt auch wirklich viel, wo man eben gute Informationen bekommt. Also sogar, das ist, finde ich schon, also Informationen halte ich für sehr, sehr wichtig. Und nicht in Panik verfallen und immer klar, wenn hier gerade früh erkannt, heißt auch in den meisten Fällen gut heilbar. Und einfach so dieses Wissen, dass wir wirklich jetzt ein gutes Arsenal haben und ein immer besser werdendes Arsenal von Krebstherapien.
Ja. Was kann man denn für sich machen, um möglichst lange gesund zu bleiben? Gibt es da irgendwelche Strategien, die du jetzt empfehlen würdest? Also nicht rauchen zum Beispiel, klar.
Ja, also sowas zum Beispiel, nicht rauchen, viel bewegen. Also das habe ich auch jetzt so gelernt, dass Bewegung wirklich unglaublich wichtig ist. Ja, also auch zur Vorbeugung. Es gibt wenig, was so klar belegt ist, wie sportliche Betätigung, Bewegung. Einmal das Krebs zu verhindern, aber auch dann in der Krebstherapie. Also Bewegung, regelmäßige Bewegung, 50% Senkung der Rezidivrate bei vielen Krebsarten. Das ist Wahnsinn, ja. Ich habe auch, genau, ich komme heute Morgen gerade von meinem Sport auf Rezept. Mein Mann sagt immer ganz sehr versehrten Sport, ja, voll gemein. Und das ist so. Ich mache sowieso schon seit Jahren, seit Corona, weil man nicht ins Fitnesscenter konnte, laufe ich morgens, erst gejoggt, jetzt eher Nordic Walking, und das ist genau auf meinem Weg. Und da habe ich von der Deutschen Rentenversicherung oder von meiner Krankenkasse, da mache ich jetzt Kraftsport, wegen Osteoporose, ne, als das ist ja ein Risiko bei Antihormontherapie. Und also wirklich Bewegung ist echt mega wichtig. Mehr, glaube ich, als Ernährung. Also Ernährung finde ich, wenn man sich alles mal mit Ernährung anguckt, das ist immer nicht so super eindeutig, ja. Also erstmal ist es ja schwer, Studien zu machen. Ne? Man kann ja nicht die Leute sagen, so, du ernährst dich jetzt so, du ernährst dich jetzt so. Und das machen wir jetzt mal ganz kontrolliert. Das sind ja eher so Beobachtungsstudien. Aber das ist mit Sport ja im Prinzip nicht viel anders. Also das ist deutlicher belegt bei Sport, bei Bewegung, als bei Ernährung, was man da machen kann.
Was ist denn mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln, zum Beispiel Vitamin D, Magnesium, was es da so gibt?
Also Vitamin D ist absolut wichtig. Ne? Das ist eben gerade, wenn man eine Antihormontherapie hat, super wichtig für die Knochen. Und das ist auch wirklich belegt. Und wir haben hier auch wirklich, dadurch, dass wir nun mal im Norden leben und nicht so viel Sonne haben. Und deswegen ist das absolut wichtig. Ja, wir haben fast alle Vitamin D-Mangel. Also muss man eben sowieso nehmen, wenn man hier lebt in diesen Breiten und wenn man eben noch eine die entsprechende Therapie hat, noch viel mehr. Also das, da finde ich aber, ist auch wirklich wichtig, dass man wirklich richtig die Präparate nimmt, die eben wirklich auch einen kontrollierten Inhaltsstoff haben. Es gibt viel so Mischpräparate, so quer durch den Garten, hier ist alles drin, was irgendwie gut sein soll oder gut ist, ne? Und da sind oft minimale Mengen drin von den wichtigen Dingen. Also von den wichtigen Vitaminen, von den wichtigen Substanzen, weil natürlich sind sehr teuer, ne? Und dann versuchen auch, man kann es dann auch so raufschreiben, dass es drin ist, aber versuchen die natürlich auch Geld zu sparen. Also besser immer lieber aus der Apotheke oder wirklich eine Substanz, also ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, was wirklich nur einen Inhaltsstoff hat. Das ist, und dann der auch möglichst ordentlich hergestellt worden ist. Also das kann man auch drauf sehen, dass es eine, es gibt sowas, nennt sich Good Manufacturing Practice, gute Herstellungspraxis für Arzneimittel. Und wenn diese mit gute Herstellungspraxis, also wenn es wirklich eine Nummer hat und eine Zulassung hat, dann ist, dann kann man sich darauf verlassen, dass es auch wirklich den Inhalt, die Inhaltsstoffe hat und in der Menge, die draufsteht. Das kann man sonst auch. Das ist echt wichtig.
Das heißt, grundsätzlich wäre es also gut, vielleicht ab und zu beim Hausarzt mal ein Blutbild machen zu lassen, um zu gucken, was fehlt, was könnte noch supplementiert werden.
Ich weiß nicht, ob man das im Blutbild unbedingt sieht. Das sind so Sachen, die man einfach weiß hier, ne? Dass man Vitamin D hier zu wenig hat und ich glaube, Selen ist auch noch was, was es immer ein bisschen wenig ist. Aber viele Sachen werden so gehypt und so und es gibt eigentlich überhaupt keine vernünftige Datenlage, die wirklich beweist, dass es was bringt.
Spannend.
Es ist auch ein großes Geschäft, mal einfach sagen.
Was ist mit Magnesium? Ich höre immer so, Magnesium ist wichtig, das sollte man noch supplementieren. Was sagst du dazu?
Also kann ich jetzt nicht so eine wirklich fundierte Antwort geben. Ich weiß bloß, dass es wohl übertrieben wird und das mit den Krämpfen und so wohl auch gar nicht so valide ist. Also bei den fast allen Sachen, außer sowas wie Vitamin D, wie Jod, und so, weil wir fast im Jodmangelgebiet leben und so, sind ganz viele Sachen einfach in einer ganz normalen, ausgewogenen Ernährung sowieso drin. Und in einer so viel besseren Kombination auch und dem natürlichen Verhältnis und in der natürlichen Aufbereitung, so wie man es mal in einer Pflanze zum Beispiel hat, dass es viel gesünder ist und man da auch keine Mangelerscheinungen hat. Viel Obst und Gemüse essen, viel Getreideprodukte, also Vollkornprodukte essen und dann ist eigentlich gut.
Ja. Ja, und vielleicht muss man da gar nicht so eine krasse Wissenschaft draus machen.
Nee, gar nicht. Ne,
das, nee, überhaupt nicht. Weil so kompliziert ist es ja wahrscheinlich nicht.
Nee.
Ich habe noch eine Frage, Andrea, zu Phasen im Leben, wo sich die Hormone ändern. Zum Beispiel bei Frauen die Wechseljahre. Mhm. Ist man in dieser Zeit als Frau ja vielleicht gefährdeter vor Krebserkrankungen oder hat das damit eigentlich gar nichts zu tun?
Oh, das kommt jetzt ganz drauf an, was für Krebserkrankungen es sind. Eigentlich. Na, mit Krebs ist eher Herz-Kreislauf, ne, was denn so zuschlägt und Osteoporose und so durch den Hormonmangel.
Ich finde das finde ich auch sehr interessant, weil Krebs ist so ein riesengroßes Thema, ne? Und irgendwie, also ich meine, ich bin jetzt vielleicht auch in dieser Blase drin, aber alle anderen Erkrankungen, von denen höre ich gar nichts. Weißt du, ich höre nur Krebs.
Ja. Dadurch, dass ich mich jetzt auch viel mit Hormonen beschäftige, wo es, finde ich, einen ganz, ganz tollen Podcast gibt, Hormongesteuert. Ich hatte schon mal eine eigentlich viel, viel schlimmere Erkrankung. Ich bin sehr viel geflogen und hatte meine Lungenembolie und bin fast an der Lungenembolie gestorben. Also es war ganz knapp, so mit Rechtsherzbelastung. Ich war schon weg. Also ich hatte schon Herzversagen gehabt und eine Lysetherapie bekommen und so. Und das war eigentlich das viel kritischere, was in meinem Leben passiert ist. Und da habe ich auch mich gewundert, ich habe keinen Faktor 5 irgendwie. Also es wurde auch untersucht in so einer Gerinnungssprechstunde. Ich habe eigentlich keine Gerinnungsstörung. Also ich habe das nach so Langstreckenflügen bekommen, die ich aus falscher Sparsamkeit für die Firma in der Economy gemacht habe. Und und da habe ich jetzt auch so genannt, dass auch die Hormone und gerade diese Hormonschwankungen in den Wechseljahren eben Einfluss haben können, die haben ja direkt einen Einfluss aufs Gerinnungssystem. Dass ich vielleicht deswegen auch, weil ich gerade so einen Hormonpeak hatte, vielleicht dann da, dass es mein Gerinnungssystem nicht gut funktioniert hat und ich deswegen diese Thrombosen bekommen habe. Also das ist nur eine Theorie, aber könnte was damit zusammenhängen.
Also steigt das Krebsrisiko nicht, weil sich jetzt die Hormone verändern, sondern das Krebsrisiko steigt einfach, weil man älter wird, weil die Zellen älter werden.
Und das trifft Mann und Frau gleichermaßen.
Ja. Oh, wirklich ein richtig, richtig interessantes Thema. Andrea, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge vielleicht noch der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also auf jeden Fall geht es um Vorsorgeuntersuchung.
Ja.
Es ist einfach, wenn man es früh erkennt, ist es auch so gut heilbar. Und ich erlebe das auch in meiner, sie hat das ja nie gemerkt, das war viel zu klein. Ne? Also das, ich erlebe das auch so, und selbst in meinem unmittelbaren Freundeskreis und so, dass viele da einfach nicht hingehen. Ich kann es nicht verstehen. Man hat die Möglichkeit hier. Es gibt Länder, da haben, wir haben die Möglichkeit nicht. Da gibt es sowas nicht. Und da sieht man dann auch die schlimmen Fälle in späten Stadien. Die müssen wir hier nicht sehen.
Ja. Was denkst du, woran es liegt, dass die Leute nicht gehen? Weil sie Angst vor einer Diagnose haben?
Weiß ich nicht. Vielleicht. Oder Angst, das tut weh, Mammographie. Oder keine Zeit. Also ist interessant, was einem da so ja,
als Argument. Und im Grunde können wir ja eigentlich festhalten, dass wir auf die Wissenschaft vertrauen dürfen. Dass es immer bessere Therapiemöglichkeiten gibt. Und gerade das, was du erzählt hast mit dieser Radiotherapie.
Radiotherapie. Radioligantentherapie.
Also ist das.
Ja, ist doch. Versteht ja auch jeder, oder?
Absolut, absolut. Und ich finde, das macht auch irgendwie so viel Zuversicht. Also, dass es eben nicht erst richtig, richtig schlimm werden muss, weil man zielgerichtet etwas tun kann.
Genau, das ist, genau. Und immer verstehen es immer besser. Als ich angefangen habe, als ich Diplomarbeit gemacht habe, Gott, da kannten wir eine Handvoll Onkogene, also die Gene, die irgendwie an der Krebsentstehung beteiligt waren. Ich habe ja in so einem Labor gearbeitet, wo wir das gesucht haben. Gott, jetzt sind es Tausende. Und immer besser.
Ja, großartig. Andrea, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch und ja, dass du uns das mal aus wissenschaftlicher Sicht erklärt hast. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und
danke. Ich
freue mich. Dankeschön.
Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, es bringt was für den einen oder die ein oder andere.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGüntherFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.